Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Als Billie Eilish 2019 ihr Debütalbum veröffentlichte, war darauf auch der Song When the Party's Over zu hören. Auch in Hannover war die Party Bundesliga zu Ende. 96 stieg ab und ist seitdem zweitklassig. Gemeinsam mit Tobi vom Podcast Vorwärts nach Weit begibt sich Yannick auf die Suche nach den Ursachen. Viel Spaß beim Hören.
Wir kommen zu einem Verein, der schon sehr häufig hier in diesem Format stattgefunden hat. Die Wege von uns und Hannover 96 kreuzen sich mal wieder in der kommenden Spielzeit. Und ja, da war es eigentlich klar, wen ich frage. Ihr habt es schon im Intro gehört, wer zu Gast ist. Ich sag einfach, moin Tobi.
Ja, moin Yannick, moin alle da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Also na klar, sportlich für euch blöd. Ich habe mich gefreut, darf man das sagen? Also ich habe mich gefreut, weil es A mit dir immer angenehm ist und weil ich den FC St. Pauli ganz cool finde. Und deswegen darf ich auch nicht sagen als 96-Fan, egal. Also ich tue es trotzdem und deswegen freue ich mich sehr, dass wir uns vor der Saison schon mal treffen.
Ich freue mich auch und ja, wir wollen einfach mal drauf schauen, was wir so verpasst haben bei euch. Im April vor 2 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen und damals auch haben wir beide auch über das Spiel und natürlich über 96 und den FC St. Pauli gesprochen. Das Lustige ist, der Trainer war damals noch Stefan Leitl und du erscheinst in der Saisonvorschau direkt hinter Hertha BSC, wo er jetzt an der Seitenlinie steht. Das fand ich jetzt ganz lustig, dass sich das chronologisch so ergeben hat. Das hatte ich vorher so nicht geplant, aber umso lustiger, dass es jetzt so passiert. Aber du kannst jetzt mal erzählen, was haben wir in den letzten gut 2 Jahren bei 96 alles verpasst?
Ja, erstmal habt ihr eine ganze Menge Leitl-Ball noch verpasst. Soweit ich mich erinnern kann, war ich auch damals schon nicht der Allerglücklichste mit dem Trainer. Ich glaube, es hat gerade angefangen zu kippen irgendwie. Also es muss ungefähr so gewesen sein. Es war ja dann auch beinahe seine Endzüge bei uns. Leitl hatte ja diese 3-Jahres-Mission, den 3-Jahres-Plan. Der ist gescheitert. Dann ist er ja in der Winterpause der vorletzten Saison entlassen worden. Wir haben dann so 2 Versuche gestartet, noch um die Saison zu retten. Das war kläglich. Dann gab es den großen Umbruch, den hast du tatsächlich verpasst. Und zwar im letzten Sommer. Neuer Trainer, völlig neue Mannschaft, ganz, ganz viele interessante Spieler aus ganz, ganz vielen verschiedenen Nationen. Eine absolute Wundertüte. Einen phänomenalen Start hast du verpasst. 4 Siege in Serie. Ich glaube, 96 hatte, ich weiß nicht, 30 Jahre lang ist nicht so ein Saisonstart. Und dann hast du verpasst, dass 96 es in der Folge, trotz dieses guten Starts, und da hat man auch mal so eine kleine Serie in der Rückrunde, nicht geschafft hat, am Ende aus 4 Spielen nochmal irgendwie wenigstens einen einzigen Sieg zu holen und am Ende dann mit 3 Unentschieden am Schluss den undankbarsten Platz bekommen hat, den es in der Tabelle gibt, nämlich den 4. Platz. Ich weiß ja wohl, dass der FC St. Pauli vom 4. Platz auch ein Lied singen kann. Also von daher, du kennst das Gefühl und du hast also wirklich A, erstmal Leitl scheitern verpasst und B, Christian Tietz eine völlig neue Mannschaft formen lassen mit ganz, 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 ganz vielen neuen Spielen. Ich glaube 17, 18, 19 waren es am Ende. Wir hatten ja im Winter noch Transfers und hast wirklich tollen Fußball verpasst, den 96 zumindest, wenn alles gut lief, spielen konnte und dann eine gewisse Tragik hinten raus verpasst, dass 96 es nicht geschafft hat, bis zum Schluss dann noch die nötigen Punkte einzufahren, um den ja eigentlich möglichen Aufstieg in der vergangenen Saison zu erreichen. Aber das Gute ist, wir können miteinander sprechen. Ich wiederhole es nochmal. Also von daher, es gibt immer 2 Seiten einer Medaille. Und von daher, es war eine interessante Saison letztes Jahr, die du wirklich verpasst hast. Ich will mal besonders auf die gehen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt für eine Saison auf uns wartet. Aber ich bin sicher, auch in Hamburg hat man mitgekriegt, was Hannover letztes Jahr in der 2. Liga gemacht hat. A, positives, B, negatives. Ja, das war schon eine wilde Saison.
Ja, mal schauen, wie wild die nächste Saison wird. Da kommen wir später zu. Es eint euch ja so ein bisschen mit Darmstadt 98. Die waren ja auch lange oben mit dabei, mussten dann auch irgendwann abreißen lassen. Und so hat es auch Hannover nicht geschafft, sodass jetzt Paderborn und Schalke unter anderem hochgehen.
Und Elversberg, ne? Vergiss Elversberg nicht, ja. Aber das, ich hatte auch, musste ich auch überlegen, Alter, scheiße, wir waren 2. Ja, es war tatsächlich die SV Elversberg. Bitte nicht mit Darmstadt, weil guck mal, Darmstadt hat ja schon viel früher abreißen lassen müssen und ist im Prinzip nur noch mal so ein bisschen näher dran gewesen, weil einfach Paderborn und 96 es nicht hingekriegt haben, ihre Spiele so richtig zu Ende zu bringen. Also von daher, wir haben ja Darmstadt aus dem Aufstiegsrennen, ich meine im März rausgenommen, als wir bei denen gewonnen haben, und danach haben wir es dann verkackt. Darmstadt war da schon raus.
Ah, okay, also umso tragischer noch bei euch quasi gelaufen, dass es bis zum Schluss noch hätte funktionieren können. Und natürlich, Elversberg hatte ich jetzt völlig unterschlagen. Die sind mir überhaupt nicht auf dem Schirm gewesen gerade. Die Saisonvorschau fängt ja auch erst ab Platz 4 an dieses Jahr der vergangenen Saison. Die anderen drei haben sich ja verabschiedet. Genau, André Breitenreiter war zwischendurch auch noch kurz da.
Ich habe ihn so unter ferner liefen, ne? Also ja klar, André Breitenreiter, hast du recht, ist dann gekommen für Stefan Leitl im Winter der vorletzten Saison, um dann doch noch den Aufstieg zu schaffen. Ja, war kein guter zweiter Stint. Ich will jetzt mal, deswegen habe ich ihn gar nicht mit Namen erwähnt. Breite mit viel Euphorie tatsächlich auch empfangen worden, war eine, aber dann doch, das war jetzt auch nicht überraschend, keine besonders experimentierfreudige Lösung. Es war keine spannende Lösung. Es war halt, ja gut, der ist im Umfeld von 96. Der kennt Martin Kind, die kommen ganz gut miteinander klar. Dann macht er es halt. Und leider ist dann auch das so ausgegangen. Wobei man sagen muss, am Ende ist er tatsächlich an so eine Kombo aus der Mannschaft gescheitert, allen voran Marcel Halstenberg, die ihm dann irgendwie nicht so ganz gefolgt sind und er konnte nicht so ganz die Taktik vorgeben und nicht entscheiden, wer wo spielt, weil da ein paar, so sagt man, vertragliche Regelungen dagegen sprachen und auch daran ist er mitgescheitert. Also nicht nur an sich selbst, sondern auch an der Mannschaft.
Okay, also das auf jeden Fall das wesentlichere und prägendere Kapitel in der Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Bleiben wir mal noch auf der Management-Ebene. Du hast den Namen schon genannt, Martin Kind. Muss natürlich in jedem Gespräch unter uns beiden hier irgendwie auch zumindest mal kurz thematisiert werden. Was gibt es denn auf dieser Management-Ebene noch zu wissen? Hat sich da auch irgendwas getan in den letzten 2 Jahren, mal abgesehen vom Trainerposten?
Ja, wir hatten eine kleine Posse rund um die Geschäftsführung. Wir hatten, das war im, auch vor der vorletzten Saison, da hätte vielleicht sogar die Lizenz nicht geben können, weil es gab keinen Geschäftsführer. Martin Kind wurde letzten Endes vom BGH letztinstanzlich abberufen, respektive die Abberufung des Vereins, die ging durch, so vom BGH wurde sie bestätigt, lass mich das so ausdrücken. Und dann hatten wir plötzlich keine Geschäftsführung. Und dann lief 96 ein bisschen Gefahr, dass die Frist immer näher kommt, wenn man seine Lizenzunterlagen einreichen muss. Und am Ende war es dann aber doch so, dass Verein und Kapitalseite, nennen wir mal den Namen Martin Kind, sich einigen konnten. Da hatten wir eine Doppelspitze. Markus Mann wurde vom sportlichen Leiter zum Geschäftsführer befördert für den Sport und Henning Binzus in Hamburg, ein bekannter Mann bei den anderen Hamburgern, war der mal tätig. Er war der Marketingleiter und der ist kaufmännischer Geschäftsführer geworden. So ging 96 dann in die Saison und alles war im Prinzip gut. Dann hat Markus Mann Lust gehabt, sich zu verändern. Also schon in dieser ganzen Geschichte um die Geschäftsführung hat er den Verein stark kritisiert, weil er nicht sofort berufen wurde, weil der Verein eine zweite Geschäftsführung haben wollte, die ihm so ein bisschen näher steht, was ich prinzipiell nachvollziehen kann, dass man da auch nicht ganz außen vor ist. Und das hat ihn schon ein bisschen geärgert. Und dann ist es so gewesen, dass es ein paar Rufe gab, einmal aus Wolfsburg, diesem Ruf, dem konnte er noch widerstehen. Und dann gab es den Ruf vom großen Brausekonzern, nicht nach Leipzig, nicht nach New York, sondern ins wunderschöne Salzburg. Und da ist dann der liebe Markus Mann als Geschäftsführer von 96 im Winter des vergangenen Jahres hingewechselt und wurde von Jörg Schmadtke. Und auch das ist so schön. Ich habe eben gerade gesagt, André Breitenreiter, ja, irgendwie Nähe zu 96, versteht sich mit Martin Kind. Jörg Schmadtke, zwar keine Nähe zu 96 mehr, aber zu Martin Kind. Jörg Schmadtke durfte ihn beerben, letztes Jahr im Winter. Tja, nach 3 Monaten hat er einfach hingeschmissen und hat gesagt, er hat auf den Scheiß ja keinen Bock. Also beinahe wortwörtlich. Man konnte sich nie einigen, was das Budget für diese neue Saison angeht. Und Jörg Schmadtke ist dann, wie Jörg Schmadtke eben so ist. Wenn ihm was nicht passt, dann haut er ab. Gesagt, getan. Dann war er schnell wieder weg, wie gesagt, nach 3 Monaten. Und die Position war dann bis zum Ende der letzten Saison vakant. Man hörte immer wieder auch einen Namen, der in Hamburg sehr bekannt ist, nämlich Jonas Bold. Mutmaßlich hieß es aber, der kommt nur, wenn 96 aufsteigt. Dann ist 96 nicht aufgestiegen, aber Jonas Bold ist trotzdem gekommen. Jonas Bold ist also neuer Geschäftsführer Sport bei Hannover 96 in Amt und Würden seit 1. Juli und darf die Strategie von 96 vorgeben. Er ist weniger derjenige, der die Transfers am Ende eintütet, sondern er hat ganz klar gesagt, dafür haben wir mit Ralf Becker, der war vorher schon da, auch das jemand, den man aus Hamburg kennt. Ralf Becker, der vorher schon da war, der darf jetzt wirklich in erster Front sich um Transfers kümmern. oder in erster Linie Front, das Wort mag ich nicht, in erster Linie um Transfers kümmern. Und er gibt nur die grundsätzliche Strategie vor und leitet eben das große Ganze. So hat er sich hier vorgestellt. So agiert er, aber nicht immer. Aber im Grunde, also wir haben da eine neue Sportgeschäftsführung mit Jonas Bold. Ich persönlich nehme die Frage von dir vorweg. Sehr glücklich über diese Wahl und diese Entscheidung. Bin froh, dass Jonas Bold sich für 96 entschieden hat. Auch wenn er mit dem im Hamburger Sportverein nicht aufsteigen konnte, hat er, wenn man nach Hamburg zum anderen Club hört, vieles geschaffen, was jetzt die Grundlage gebildet hat, den Sprung in die erste Liga zu schaffen. Viele Strukturen geschaffen, hat dort Ebenen eingezogen, hat Dinge verändert, die nachhaltig Erfolg gebracht haben, aber eben nicht in der Kurzfristigkeit, die ihm vielleicht nützlich gewesen wäre. Und deswegen hat das da dann am Ende nicht geklappt. Und jetzt kommt er halt nach Hannover, um hier auch, was wir dringend brauchen, Strukturen einzuziehen. Denn man muss sagen, nach dem Weggang von Markus Mann verloren wir auch noch unseren Scouting-Leiter, Max Lüftel. Das war so die rechte Hand von Markus Mann. Der ist jetzt bei Schalke aktiv, haben wir schon im Winter gehen lassen. Hatten also eigentlich bis zum Sommer kein Scouting, kein gar nichts, nichts, null, nada. Kein Geschäftsführer ab März. Das war hier wirklich völlig brach. Ein reinster Wahnsinn. Christian Tietz war derjenige, der Transfers machen sollte. Über den sprechen wir vielleicht auch noch. Also so, das heißt, wir haben da jetzt aber eine neue Ebene, haben auch einen neuen, wir nennen ihn jetzt, glaube ich, Kaderplaner nennen wir nicht. Wir nennen ihn tatsächlich Leiter Scouting. Den haben wir freundlicherweise von Dynamo Dresden bekommen. Das ist auch eine Person, die schon mit Ralf Becker, weil der war ja auch bei Dynamo Dresden mal Geschäftsführer, schon gearbeitet hat. Und das ist Paul Wagner, der ist jetzt Leiter Kaderplanung und Scouting seit diesem Sommer, sodass wir da wieder jemanden haben. Und unser Dreigestirn ist jetzt also Jonas Bold an der Spitze und ihm dann unterstellt Ralf Becker, ihm zuarbeitend Paul Wagner.
Okay, also auch auf der Ebene viel passiert.
96-like, ne?
Ja. Auch, aber auch bekannte Namen, die da so ein- und ausgegangen sind in der letzten Zeit. Kurze Stippvisite von Jörg Schmadtke, hast du schon gesagt.
Völliger Wahnsinn.
Ich habe aber noch eine weitere Frage zu Jonas Bold, weil du hast ja bei der Ära Leitl schon gesagt, es gab einen Dreijahresplan und Jonas Bold soll jetzt die neue strategische Ausrichtung bestimmen. Ja. Gibt es denn einen neuen Dreijahresplan oder was ist Bolds Idee für 96?
Ich befürchte, dass er gar nicht so sehr eine eigene Idee entwickeln kann oder zumindest nicht mit einer eigenen Idee, die er entwickelt hat, hergekommen ist. Ein Dreijahresplan würde ihm jetzt nicht nützen. Ich möchte es mal so ausdrücken. Also klar, Jonas Bold gibt sich relativ defensiv und erklärt, dass halt Dinge erstmal geregelt werden müssen, bevor man überhaupt über den Aufstieg reden kann. Aber also wenn man ehrlich ist, 96 ist damit auch Jonas Bold beinahe schon zum Aufstieg verdammt. Martin Kind gibt das Ziel ja ständig aus. Martin Kind, auch wenn er jetzt keine große Funktion mehr in der Profispielbetriebsgesellschaft hat, er ist noch Aufsichtsratsvorsitzender, aber mehr auch nicht. Also das heißt gut, wie mächtig so eine Person sein kann, zeigte der FC Bayern mit Uli Hoeneß. Also vielleicht sollte ich das mehr auch nicht auch streichen. Aber der sagt schon ganz deutlich, was er will und er möchte aufsteigen. Das wollte er letzte Saison schon, da hat es nicht ganz geklappt. Und jetzt ist schon die Erwartung an Jonas Bold, dass wir schnell aufsteigen. Jonas Bold versucht aber, das tatsächlich ein bisschen wegzumoderieren und zu sagen, ja, grundsätzlich will er aufsteigen, aber er könnte jetzt nicht sagen, heute oder morgen. Also er versucht da so ein bisschen Druck rauszunehmen, gibt sich da keinen festen Zeitplan. Ihm geht es jetzt eher darum, einmal die Strategie zu entwickeln, vielleicht die ganze Struktur von 96 einmal zu verändern und erst, so klang er zumindest, in zweiter Instanz dann zu schauen, dass man sportlich so erfolgreich ist, dass man die Liga verlässt. Und das nach oben.
Ja, muss man dann mal schauen, wie realistisch das ist. Also eigentlich ist ja auf dem Papier, müsste man zumindest sagen, natürlich würden wir uns alle freuen, wenn es nicht so kommt, aber eigentlich ist Platz 1 auf dem Papier ja schon weg. Von daher kann es ja nur entweder über den zweiten Platz oder die Relegation gehen.
Aber warte mal, lass mal kurz, auch wenn es um 96 gehen soll, aber gut, du warst nicht in der Liga, aber wurde das nicht auch über Hertha BSC gesagt? Als sie so aufgerüstet haben und als Stefan Leitl dann in die Saison gehen durfte, also da hat man ja eigentlich gesagt, Hertha ist eigentlich ein Top-Favorit. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, vielleicht unfairer Vergleich. Ja, ich kann es nicht kleinreden. Ja, der VfL Wolfsburg, also wenn der nicht alles falsch macht, muss der hoch, hast recht.
Also ich habe, wie gesagt, kurz vorher schon mit Hertha gesprochen und da werden die Brötchen gerade wesentlich, oder Schrippen, wie sie in Berlin heißen, wesentlich kleiner gebacken als vielleicht noch zur letzten Saison oder auch als man 23 runterkam.
Oh, zu Recht.
Die sind da gerade auf einem ganz anderen Dampfer unterwegs, als den direkten Aufstieg oder als den Aufstieg nach 3 Jahren, 4 Jahren dann im nächsten Sommer anzupeilen. Aber wir wollen ja über 96 reden und jetzt hast du die ganze Zeit schon gesagt, ja, der eine ist eher so understatementmäßig unterwegs, erstmal gucken, Strukturen schaffen und gucken, wo die Reise hingehen kann. Andere fordern den Aufstieg. Schauen wir doch mal auf das Personal, die Besetzung, den Kader, der das Ganze bewerkstelligen soll. Du hast schon gesagt, in der Zeit, die wir es nicht gesehen haben, gab es einen großen Umbruch. Wer ist denn aus der Zeit noch da? Was ist auf dem Transfermarkt bisher passiert und was muss da noch passieren, deiner Meinung nach?
Also tatsächlich sind viele von den Spielern, die man zumindest letztes Jahr im Sommer geholt hat, noch da. Man hatte im Winter so ein paar Neuverpflichtungen, unter anderem Elias Saad und Noah Weishaupt. Die haben jetzt über den Sommer hinaus nicht weitermachen wollen dürfen, je nachdem, wie man das sieht. Noel Aseko hatte man im letzten Sommer, der wirklich herausragend war für die zweite Fußball-Bundesliga, wenig überraschend. Stefan Leitl hatte ihn übrigens auch ein halbes Jahr im Kader, da hat er nicht eine Minute gespielt. Also so viel zu Stefan Leitl nochmal. Konnte man leider nicht halten, der hat den Club wieder verlassen. Wer aber tatsächlich da geblieben ist und wo man sagen kann, das ist schon, oder das kann eine Stütze sein. Ich nenne mal den Namen Stefan Thordarson. Thordarson ist im Winter gekommen, ist isländischer Nationalspieler, da auch Mannschaftskapitän, hat in der Rückrunde ansatzweise zeigen können, dass er eine große Verstärkung sein kann. Jetzt im Sommer tritt er so ein bisschen aus dem Schatten A von dem besseren Fußballer Noel Aseko und von dem ehemaligen Kapitän Enzo Leopold, weil er eben jetzt dann auch eine Leaderrolle mutmaßlich haben kann. Wir haben hinten mit Virgil Giza und Boris Tomiak zwei Innenverteidiger halten können, die tatsächlich halten können. Es klingt so, als hätten sie weggehen wollen. Also die sind noch da. Tomiak schon ein bisschen länger. Giza ist einer aus dem letzten Sommer. Imo Okon bei der WM begeistert in Amerika mit Südafrika das erste Mal die Gruppenphase überstanden, da auch wirklich Stammspieler gewesen, wenngleich auch dann im 16. Finale mit katastrophalen Fehler, der dann zum Ausscheiden führt. Kennen wir in Hannover, ist ein junger Verteidiger, das erste Mal im Sommer den Schritt aus seinem Heimatland Südafrika hinaus gemacht, sofort Stamm gespielt. Rückrunde war es dann ein bisschen wackeliger, also wackelig war sein Spiel immer, aber wackeliger mit der Startelf, so sage ich mal. Das heißt, das ist noch jemand, der tatsächlich im Kader geblieben ist. Benjamin Schellmann war der erfolgreichste Torschütze mit 14 Toren, auch letztes Jahr im Sommer gekommen. Mit seinem Kumpel Virgil Giza, die beiden spielten schon bei Cracovia zusammen und haben auch einen gemeinsamen Torjubel, also das war auch ganz viel Menschlichkeit dann plötzlich da. Der ist, da muss ich sagen, noch im Kader, da ist man nicht ganz sicher, ob er dann auch über den Transferschluss noch bei uns spielen wird. So, das heißt, das sind so ein paar Stützen, die tatsächlich geblieben sind. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn auf der Transferseite passiert. Also Nawel Noll, letztes Jahr Nummer 1. Das war auch ein dickes Ding, sage ich mal. Ron-Robert Zieler, die einen mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht, aber er ist eine 96-Legende. Er hat viele, viele Jahre hier gespielt, mit 96 in Europa gespielt, ist hier groß geworden, fußballerisch. Wurde er von heute auf morgen im Prinzip aus der Stadt gejagt, zum zweiten Mal im Übrigen, weil man dann mit Nawel Noll, einem Leihkeeper, der Meinung gewesen ist, der kann das Torwartspiel, das der Trainer bevorzugt, nämlich den wirklich eigentlich fast schon als Libero spielenden Torhüter, dass er das besser spielen kann. Dann Zieler, dann wie gesagt, 96 verlassen. Nawel Noll hat die Nummer 1 bekommen, ist im Tor gestanden letzte Saison mit Höhen, mit Tiefen. Der ist gegangen und 96 hat dann eine neue Nummer 1 gesucht. Das war so ein bisschen das große Thema, der sich durch die bisherige Transferphase zog. Weshalb? Weil auch da dann ein Martin Kind wieder in Erscheinung trat, öffentlich Namen kommentierte, Ultimaten an Kandidaten aussprach, dann namentlich Florian Kastenmeier, abgestiegen mit Fortuna Düsseldorf, nachweislich aber einer der besseren Torhüter der zweiten Liga gewesen. Und dann hatte man öffentlich zum Kandidaten erkoren, also Martin Kind tat das, hat dann irgendwann ein paar Wochen später gesagt, dass sich Herr Kastenmeier mal jetzt entscheiden müsste, ansonsten ist er noch völlig ohne Platz im Tor, wenn er nicht aufpasst, also 96 wartet nicht mehr lange so, aber irgendwie kam es nicht zueinander und so, dass man dann mit Pascal Loretz, einem Schweizer, der das erste Mal weg ist vom FC Luzern, der dort dreistellige Spiele in der obersten Spielklasse gemacht hat, auch mal in der Nationalmannschaft mit Kader gewesen ist, jetzt für die WM nicht. Den hat man fest verpflichtet. Auch ein mitspielender Torhüter auf der Linie noch mit Luft nach oben, sag ich mal. Und das ist also eine sehr spannende Personalie, weil der Torhüter schon nicht ganz unerheblich ist bei einer Mannschaft. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Jean Hugonet aus Magdeburg gekommen. Da wirklich auch gute Spiele gezeigt in den letzten zwei Saisons, die er da war. Tietz-Spieler, der hat ihn nach Magdeburg geholt, der hat ihn jetzt mit nach Hannover genommen mit ein Jahr Verzögerung. Der soll in der Innenverteidigung zum Beispiel den Abgang von einem Mike Nawrocki kompensieren. Der war geliehen von Celtic Glasgow, hatte eine zu hohe Kaufoption, ist dann erstmal zurück nach Glasgow und jetzt weiter verkauft worden nach Frankreich. Das heißt, der soll da eine Lücke stopfen. Ja, dann hat man zwei interessante Talente tatsächlich verpflichtet mit Yunus Ünal. Einen Spieler, der für Stefan Leitl nicht gut genug gewesen ist. Das war ein Mohamed Damar, aber auch nicht, will ich mal dazu sagen. Der ist dann bei Elversberg in Hoffenheim und wahrscheinlich auch in der nächsten Saison beim VfL Wolfsburg zeigen wird, dass er eigentlich gut genug ist. Das heißt, es ist ein Talent von Hertha, das im Profikader sich nicht wertgeschätzt genug fühlte. Tatsächlich namentlich wurde da auch von der Familie, das war ein großes Thema in Berlin. Das ist ein Berliner Junge und dort wurde tatsächlich aus, ich sag mal, Anhängerkreisen wurde ihm dann der Wechsel sehr übel genommen, dass seine Familie sich genötigt sah, das tatsächlich einmal zu kommentieren und da ganz klar dem Trainer so ein bisschen, den schwarzen Peter zugeschustert hat und ganz klar gesagt hat, also man hat hier nicht gefühlt, dass er das Vertrauen haben könnte, und 96 hat ihm einfach einen deutlich besseren Weg aufgezeigt. Das heißt, das ist eine sehr, sehr interessante Personalie, gerade mal 18 Jahre jung. Taichan Ekchibasi ist gerade zurückgekommen von der U19-EM, dort mit Deutschland leider nicht den Titel geholt, kommt aus der Dortmunder Jugend. Auch das ist eine interessante Personalie, die man jetzt für sich gewinnen konnte. Der ist 19, also das heißt, man hat jetzt nicht so sehr die großen Namen geholt, hat dann noch ein paar aus der U23 hochgezogen, die da in der Regionalliga ordentlich gespielt haben. Ein Lars Gindorf, Rekordtorschütze der dritten Liga aller Zeiten. Letztes Jahr Torschützenkönig mit Alemannia Aachen geworden, war dahin verliehen, ist zurück. Nicht das beste Verhältnis zum Trainer, soll jetzt aber eingebaut werden. Das ist tatsächlich dann auch wie ein echter Neuzugang zu bewerten, auch wenn es nur ein Leihende ist. Und dann halt viele junge Wilde, wie gesagt, aus U23, U19. Aber was du dann schon merkst bei den Namen, ich sag mal, Ugoné, okay, ist in der zweiten Liga bekannt, ist ein gestandener Profi. Ein Pascal Lorenz zumindest in der zweiten, in der Schweizer ersten Liga mit überzeugenden Leistungen. Ansonsten ist da viel Wette. Könnte klappen, muss aber nicht klappen.
Ja, das klingt ganz so, und auch da sehe ich wieder Parallelen zur Hertha, aber das können die Leute sich dann im anderen Segment anhören. Wenn man da so viele junge Talente oder vielversprechende Spieler holt, ist natürlich auch, wie du sagst, immer ein bisschen eine Wette oder ein Risiko mit drin, ob das funktionieren kann. Wie würdest du das denn einschätzen? Kann diese Wette aufgehen oder braucht man da eigentlich noch ein paar gestandene, am besten noch Zweitliga erfahrene Spieler, oder sind die im Kader schon vorhanden gewesen oder können das noch werden?
Also ich würde schon eher sagen, das sind relativ viele Wetten. Also was wirklich funktionieren kann, ist in Lars Gindorf, glaube ich, das ist unbestritten. Der hat seine Qualitäten bisher in jeder Liga gezeigt, in der er gespielt hat, war immer Torschützenkönig, sei es in der vierten, in der dritten. Der kann das, das heißt, das ist für mich tatsächlich jemand, wo ich sagen würde, gut, hatte man doch schon im Kader, war jetzt, wie gesagt, verliehen. Ugoné, wie gesagt, auch. Die anderen jungen Spieler, also das ist schon extreme Wette. Und mir persönlich ist es noch ein Stück zu dünn. Also eigentlich muss 96 noch was machen. Der Trainer fordert 6 neue Spieler, der Trainer hat im Trainingslager gesagt, ja, jeder sieht ja, dass wir nur 5 bis 6 Spieler brauchen. Das reicht ja hier überhaupt nicht. Und am nächsten Tag konterte Jonas Bold, alles öffentlich, ne? Er konterte Jonas Bold das mit den Worten, naja, es ist jetzt hier kein PlayStation-Spiel, ja? Wir haben hier nicht unbegrenzt Geld oder einen Cheatcode. War mich tatsächlich sehr bezeichnend, dieses kleine verbale Duell der beiden. Aber nein, 96 braucht definitiv noch im Mittelfeld was. Enzo Leopold, der Kapitän, der gegangen ist, und auch Nuala Seko, wie ich schon erwähnt habe, sind bisher mit Neuzugängen nicht ersetzt worden. Thorason wird eine wichtige Rolle spielen, das ist okay. Wir haben noch einen Franz Roggo, der ist letzten Sommer gekommen vom BVB 2. Der hat in der Vorbereitung jetzt wirklich guten Job gemacht, aber also, hey, wir brauchen da noch was, wir brauchen auch vorne noch was. Das darf so nicht das Ende der Transfertätigkeiten sein. Ich gehe aber davon aus, dass es sehr eng wird, zumindest zum ersten Saisonspiel. Das heißt, das wird erstmal sein, was 96 auf die Ohren gibt.
Okay, also müssen wir uns da überraschen lassen, ob dann noch was aus dem Hut gezaubert wird und vielleicht doch noch irgendwo ein Cheatcode entdeckt wird, mit dem man dann doch noch einen großen Namen holen kann. Ja, Franz Roggo hätte ich auch noch angesprochen, der kam zwar von Dortmund, war aber vorher bei uns, und deshalb, weil das der einzige Neues von den alten rubrikmäßig, den ich noch hätte ansprechen wollen, wäre ja ganz schön, wenn er sich dann da auch durchsetzen kann. Ich würde dann den Kaderbereich sozusagen oder die Besetzung langsam abschließen wollen.
Man kann aber, wenn wir einen Strich drunter machen wollen, lass uns sagen, da muss schon jeder viel üben, um die richtigen Töne zu treffen, ja? Also das ist im Moment noch unfertig. Das ist, da muss noch mal einer drüber schauen, habe ich das Gefühl.
Okay, also das Orchester ist noch ein bisschen verstimmt sozusagen, oder man muss es noch ein bisschen trimmen. Dann kann ich mir vorstellen, weil es eigentlich in den letzten Jahren auch immer so war, wenn wir jetzt in den Backstage-Bereich gehen, dass da doch noch die ein oder anderen Themen warten auf uns, die wir zum Teil vielleicht hier mitbekommen haben, zum Teil vielleicht auch nicht. Was ist hinter den Kulissen bei 96 sonst noch so los?
Ja, es war ja relativ unruhig, wie ich erzählte, ne? Also da mit Markus Mann wird dann Geschäftsführer, geht weg, dann kommt Jürg Schmadtke, dann ist er plötzlich auch weg, schmeißt alles hin. Dann gibt's große Vakanzen, kein Scouting mehr, wir wollen plötzlich nur noch eine KI scouten lassen. Das war also alles ganz wild. Was allerdings wirklich viel Gutes bewirkt hat, war der Auftritt der 96-Mannschaft. Es war ja immer so ein bisschen auch das Thema Fansunruhe, weil man nicht ganz zufrieden ist mit dem, was der Club so macht. Namentlich natürlich auch mit Martin Kind, der jetzt immer relativ weit, zumindest in der Ära Mann, in den Hintergrund gerückt ist und relativ prominent eben die Mannschaft dann die Fans begeistert hat, weil sie zum Teil begeisternden Fußball gespielt hat. Es gab zwei Derby-Sieger. Es war jetzt erst gar nicht so vieles, was man der Mannschaft hätte vorwerfen können. Und da ist tatsächlich viel Positives passiert und zumindest die Baustelle ist gerade sehr ruhig. Das heißt, wir hatten so einen Schulterstoß zwischen Mannschaft und Fans. Die Fans haben tatsächlich auch zu der Mannschaft sehr, also, lass mich so sagen, die Kurve hat sehr gnadenlos zur Mannschaft gestanden. Auch dann nach dem Direktplatz 4 dann nur noch erreicht wurde, wurden sehr aufgebaut. Also es war überhaupt keine Negativität. Das war in Hannover häufig anders tatsächlich. Das heißt, da ist es zu einem Schulterschluss gekommen. Das ist positiv. Drumherum war natürlich diese ganze Unruhe und sie fängt jetzt wieder an, dass Martin Kind halt aber auch nicht aufhört zu sprechen. Und das ist das, gut, die kriegen dafür Geld, die müssen ihre Seiten füllen. Aber die Journalisten in Hannover halt auch immer wieder Martin Kind ansprechen und er nicht aufhört, sich zu äußern. Auch übrigens, ich sagte ja gerade das Zitat von Jonas Bold, das ich sehr schätze. Da hat dann Martin Kind gesagt, er empfiehlt doch solche Diskussionen intern zu führen. Also hat sich dann auch an die Öffentlichkeit gewandt und ich finde es total schön, dass die alle irgendwie übereinander sprechen.
Aber nicht miteinander anscheinend.
Offensichtlich keiner miteinander. Und das zu Beginn einer oder vor Beginn einer Saison. Heidewitzka, also ich sag mal so, wenn das Startprogramm ist gar nicht so leicht. Also wenn das dann nach hinten losgeht, dann möchte ich gar nicht wissen, was hier plötzlich wieder für Tumulte sind. Aber es ist da schon, also zumindest auch wenn es jetzt gerade erstmal ruhig wirkt, muss man auch sagen, Christian Tietz, nicht von allen geschätzt, wenn ich das sagen darf. Das ist vielleicht auch für manche, die aus der Ferne gucken und die sagen, Mensch, 96, letzten Jahre war er nicht so begeistert und plötzlich hat man da begeistert im Fußball gespielt, das Stadion war voll, Zuschauerrekorde, alles eigentlich super war und dann war der Trainer trotzdem in der Diskussion und stand zur Diskussion. Und das haben viele tatsächlich nicht verstanden. Und ich glaube, diese Diskussion ist auch noch nicht beendet, ehrlich gesagt.
Okay, hängt natürlich dann immer davon ab, wie du schon sagst, wie das Auftaktprogramm ist und vielleicht magst du das kurz auch ein bisschen skizzieren, verbunden damit, ja, du hast gesagt, nach dem Platz 4 war der Schulterschluss da, aber wie ist denn in der Kurve oder in der unter den Fans die Erwartungshaltung für die kommende Saison? Ähnlich Understatement wie bei Bold oder ähnlich offensiv wie bei Kind und Co.?
Also was man aus der letzten Saison mitnehmen kann, ist, dass da auch da schon natürlich, man wollte den Aufstieg, so das hätte man gern mitgenommen. Aber wie gesagt, es gab wichtigere Dinge, so wie die beiden Derby-Siege zum Beispiel. Ja? Und deswegen hat man dann der Mannschaft vieles verziehen, dass auch wirklich die Einstellung immer gestimmt und gepasst hat. Ich nehme nicht wahr, dass da jetzt wirklich jemand sich hinstellt und sagt, wir wollen den Aufstieg, sondern dass es eher darum geht, einfach eine geile Saison mit gutem Fußball zu sehen. Was immer das bedeutet, ja. Und da würde ich gar nicht sagen, dass die Mannschaft von der Kurve unter Druck gesetzt wird, dass da jemand das fordert. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, oh, ich habe irgendwie auch nicht so richtig Bock auf die neue Saison. Weil man ja trotzdem mit so einem leicht schlechten Gefühl aus der alten raus ist. Und weil dann diese Diskussion aufgekommen ist, was spricht für Tietz, was spricht gegen Tietz. Jetzt hatte man aber trotzdem einen Dauerkartenrekord. Also das ist ja auch Hannover-typisch, ne? Es ist sehr ambivalent, ja. Und ich kann die jetzt gar nicht so richtig beantworten, ist da wirklich die Erwartungshaltung in der Menge, dass man aufsteigt oder sagt man sich einfach, nee, wir wollen diese geile Zeit weiter erleben, was immer geile Zeit dann auch für den Einzelnen bedeutet. Das fällt mir tatsächlich schwer zu greifen. Was ich aber schon merke, ist, dass man nicht sicher ist, ob die Mannschaft gut genug ist, um an das anzuknüpfen, was in der vergangenen Saison geschaffen wurde. A, ob der Absteiger, also wir haben wirklich drei letztjährige Bundesligisten in der zweiten Liga, das ist ja auch nicht so häufig. Wir haben diese Überfliegermannschaft, mutmaßlich zumindest finanziell. Und das macht es ja jetzt nicht leichter, ne? Ist vielleicht sogar die schwerste Saison seit 6-7 Jahren, würde ich sagen, um die ersten Plätze zu erreichen, so meine ich das, ja? Und deswegen, es ist tatsächlich, also ich merke es an mir und ich habe mit vielen auch gesprochen und irgendwie klingen alle gleich. Nicht so, ey, dieses nächste Jahr steigen wir auf, super, es wird alles klasse, sondern eher, boah, mal gucken, wie das wird. Und Auftaktprogramm, sagtest du gerade, auswärts in Cottbus zu starten, ist schwierig. Aufsteiger hat immer eine gewisse Euphorie. Die hatten auch letztes Jahr, waren sie schon zu stark für uns in der ersten Pokalrunde, bedauerlicherweise. Cottbus ist für 96 irgendwie auch so ein rotes Tuch, ja. Da gab es mal ein Spiel 97, wo es rassistische Vorfälle gab. Das hat man nicht verziehen, auch zu Recht aus meiner Sicht. Also jetzt nicht, also man darf das nicht verzeihen, so oder anders. Na, man hat das nicht vergessen, deswegen ist Cottbus, zumindest für die 97 erlebt haben, immer so ein, oh nee, nicht dahin, ey. Und dann geht's schon gleich los mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das heißt, das ist schon mal, also Cottbus kann ein Stolperstein sein, dann spielst du zu Hause gegen Wolfsburg, ausverkauftes Haus, lass dann mal zwei Spiele 0 Punkte rauskommen, dann kommt das Spiel gegen Darmstadt 98, du hast gesagt, letzte Saison noch relativ lange oben mit dabei, das heißt jetzt auch nicht eine Mannschaft, wo man sagt, ach komm, da im Vorbeigehen fielen wir die weg, so, also das heißt, das sind schon die ersten drei Spiele, wo ich sagen würde, oh, das hat schon Potenzial, hat das letzte Saison, muss ich in Klammern jetzt aber sagen, auch für so einen 3-Spiele-0-Punkte-Start. Und dann, wie gesagt, will ich nicht wissen, was hier in Hannover los ist und ob man dann die Ruhe hat, den Trainer, der schon angezählt gewesen ist, in Ruhe weiterarbeiten zu lassen, weil man sich dann sagt, okay, jetzt bleiben wir mal alle ganz entspannt, wir haben dann ein Heimspiel gegen Karlsruhe, dann Nürnberg, es wird jetzt auch nicht zwingend leichter. Ja, und wenn wir dann nochmal so ein bisschen, vielleicht nochmal ein Stück weitergehen, ich gehe mal so bis Spieltag 7, 8, dann haben wir den VfL Bochum, konnten wir letzte Saison nicht einmal schlagen, wir haben dann den ersten FC Magdeburg, mal gucken, wie die jetzt sich präsentieren nach dem beinahe Abstieg, und wenn wir dann den 8. Spieltag zumachen, einfach nur aufgrund des Gegners, haben wir dann das Heimspiel gegen euch. So, das heißt, das sind dann schon mal 8 Spiele, wo du nicht zwingend 8-mal gewinnen musst. Und wenn es richtig bescheiden läuft, das wird nicht passieren, aber dann sind das auch Spiele, die könntest du, ja, vielleicht sogar 50-50 Spiele, manche sogar ein bisschen schlechter von der Chance, am Ende könntest du sie alle verlieren, das wäre natürlich eine Katastrophe. Das wird doch nicht passieren. So, die ersten 8 Spiele, wir hätten jetzt auch 10 sagen können, aber ich finde, weil ihr der 8. Gegner seid, finde ich, dann mache ich da einen Cut. Also die ersten 8 Spiele taugen dazu, dich entweder durch eine Saison zu tragen oder aber sie so unvergessbar werden zu lassen, dass sie richtig bescheiden läuft.
Ich würde vielleicht trotzdem doch, auch wenn du bei Spieltag 8, weil das Heimspiel gegen uns ist, den Cut gemacht hast, natürlich der Spieltag drauf ist das Derby, ne? Also
genau. Das heißt, das ist dann nochmal, macht euer Heimspiel fast sogar nochmal zu einem wichtigen Spiel. Also ist es sowieso. Euer Heimspiel, unser Heimspiel gegen euch so. Weil wir natürlich dann mit einer guten Stimmung ins Derby wollen, ja. Aber ich hätte jetzt das Derby gar nicht mehr mit reingenommen. Also auch da ist natürlich, kann man jetzt noch nicht viel zu sagen, ne? Das ist immer eins der wichtigsten Spiele, wenn nicht das wichtigste Spiel der Saison. Und bis dahin musst du dich halt so vorbereitet haben, dass du die wegklatschen kannst. Fertig. Ich sagte ja gerade, dass die ersten 8 Spiele müssen nicht zwingend so laufen. Meine Prognose ist aber tatsächlich, wir haben zum Derby einen neuen Trainer, sag ich dir ehrlich. Aber das ist eine andere Geschichte.
Okay, weil der nach dem Spiel gegen uns rausgeschmissen wird, oder?
Ja, spätestens, ja.
Okay, wir werden schauen, ob die Glaskugel recht behält. Gibt es denn abseits dessen oder der ja eigentlich vermeintlichen Ruhe, die aber durch entsprechendes sportliches Nichtabschneiden, formuliere ich es mal, auch ganz schnell wieder kippen kann? Gibt es sonst noch Themen oder wollen wir schon zur Zugabe und deinem Song kommen?
Wir können gerne noch mal kurz auf den Verein gucken. Das fände ich ganz mhm. spannend, weil für mich ist 96 dann doch ein bisschen mehr als nur die ersten Herren.
Ja, klar.
Also was tatsächlich eine sehr spannende Entwicklung ist, und ich weiß, dass du auch ein großer Freund davon bist, ist, dass unser Frauenfußball sich komplett neu aufgestellt hat. Das heißt, die 96 Frauen, das ist die Besonderheit. Was heißt die Besonderheit? Also die eigentlich mit der Profispielbetriebsgesellschaft, jede muss eine Frauenmannschaft haben, durch die Verzahnung von e.V. und der Profigesellschaft ist das auch gegeben, aber das ist, die organisiert sich halt in dem eingetragenen Verein, ist auch mit keinerlei finanziellen Mitteln aus der Profispielbetriebsgesellschaft gesegnet und hat sich so hingehend neu aufgestellt, dass es in der Fußballabteilung des Vereins ein 3-Säulen-Modell gibt. Es gibt eine Säule, ist Futsal. Die zweite Säule sind die Ü-Mannschaften, weil anderen Herrenfußball, also Herren-Ü-Mannschaften, weil anderen Herrenfußball gibt es im e.V. nicht, das ist nicht zulässig. Und die Frauenfußballabteilung. Und die Frauenfußballabteilung darf ich nicht sagen. Und die Frauenfußballmannschaften. Und die haben auch tatsächlich eine eigene Säulenleitung bekommen. Das ist auch eine Frau, die schon viele Jahre bei 96 arbeitet, die dritten Frauen bisher trainiert hat und auch weiter trainieren wird. Das ist die Lea Bay. Die darf jetzt die Säule Frauenfußball autark verwalten. Das heißt, da hat der Verein sich tatsächlich auf die Fahne geschrieben, den Frauenfußball A zu stärken und B auch Frauen über das entscheiden zu lassen, was Frauen betrifft, zumindest im Fußball. Und das finde ich eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung. Und gleichzeitig dazu ist die Kapitänin der ersten Frauenmannschaft in den Vorstand vom e.V. berufen worden. So, das heißt, da macht 96 gerade wirklich eine sehr, sehr positive Entwicklung und wir begleiten unsere Frauen auch immer ganz gerne. Und die Frauen vom FC St. Pauli und die Frauen von 96 sind sich ja auch nicht fremd, so möchte ich es mal ausdrücken. Und da will ich kurz nochmal einen Bogen hinspannen. Hoffnung von mir tatsächlich, dass sich diese wirklich komplette Verschlossenheit der Profigesellschaft gegenüber dem Frauenfußball ein bisschen verbessert, weil ich sehr wohl weiß, dass Jonas Bold auch da Strukturen geschaffen hat, die es den HSV-Frauen ermöglicht haben, in die erste Bundesliga aufzusteigen, wo sie doch auch aus der Regionalliga kommen, wo unsere Frauen gerade spielen. Also, das nur als kleiner Exkurs. Also da ist tatsächlich der Frauenfußball gerade etwas, wo man versucht, Hauptaugenmerk drauf zu legen. Die dürfen selbst Sponsorengelder akquirieren, die dürfen ihre Gelder selbst verwalten, die dürfen sich selbst organisieren. Dürfen. Entschuldige bitte, dieser Begriff ist so furchtbar. Aber das durften sie halt vorher nicht. Und ich finde es deswegen so, so positiv, dass dieser Schritt gegangen wurde, der kein leichter war. Gab es viele Widerstände, besonders in der Abteilung. Kannst du dir vorstellen, da wo Männer Macht abgeben sollen, sind Männer manchmal echt eklig. Na, immer eklig. Und das war auch da der Fall. Am Ende konnten sich die Frauen durchsetzen, weil sie auch vom Vorstand gestärkt waren und die Abteilung ihnen gefolgt ist. Und das freut mich sehr. Und das ist, finde ich, noch etwas, was wir hier kurz behandeln sollen, weil ich ja weiß, dass du auch gerne auch Spiele von den St. Pauli-Frauen dir anguckst. Und deswegen dachte ich, interessiert dich das auch ein bisschen. Und eure HörerInnen sowieso.
Absolut. Danke für den Exkurs auf jeden Fall. Man wird sich ja auch da in der nächsten Saison wieder über den Weg laufen, die ja auch wegweisend ist, weil ja dann 27, 28 eine neue dritte Liga gegründet werden soll.
Genau, wollt ihr auch rein, ja? Also habt ihr auch den Plan, dass eure Frauen in dritte Liga spielen?
Ja.
Cool, ihr auch.
Tobi, jetzt sind wir wieder sehr weit in der Zeit fortgeschritten und wir sehen uns ja die Saison noch zweimal wieder und dann kann man da vielleicht nochmal ausführlicher auf das eine oder andere Thema eingehen. Jetzt sollte das ja eigentlich nur so ein kleines Schlaglicht auf die letzten zwei Jahre und die kommende Saison von 96 sein. Von daher jetzt dann deine letzten Worte und für heute Abend natürlich und den Song, den du für die Playlist mitgebracht hast, die es dazu zur Saisonvorschau gibt.
Also ich glaube tatsächlich, dass es eine unvergessene Saison werden wird. Das kann aber in so viele Richtungen gehen. Also deswegen der Song, das kann man mich ein bisschen als einfallslos bezeichnen und könnte sagen, ja, so viele Songs hat er sich wohl nicht mit beschäftigt. Also das ist tatsächlich Won't Forget These Days von Fury in the Slaughterhouse. Das ist so eine kleine Hymne, die 96 tatsächlich begleitet. Also natürlich nicht dafür geschrieben, völlig klar, aber seit der Europa-League-Zeit, da war das schon so ein Ohrwurm und Gassenhauer, sag ich mal, dass man das mitgenommen hat auf seinen Reisen nach Europa. Also da super positiv belegt. Letzte Saison wurde es dann auch häufiger, es wird immer mal wieder im Stadion gespielt. Letzte Saison wurde es immer häufiger gespielt, weil auch da natürlich so das große Ziel zum Greifen war. Und ich glaube tatsächlich, es wird keine 08-15-Saison, wo man sagt, an die erinnert man sich nicht zurück. Also letzte Saison, an die wird man sich definitiv erinnern und auch an die kommende Saison wird man sich erinnern. All dieweil da so viel Potenzial ist für, ich sag mal, mehr als nur so ein One-Hit-Wonder, was die ganzen jugendlichen Spieler angeht, aber auch so viel Potenzial tatsächlich als potenzielle Nummer-1-Hit einfach nicht anzukommen und die Leute wollen dich nicht hören. Das heißt, es wird für mich deswegen so eine Song, die wir nicht vergessen werden und wo wir wirklich dieses Won't Forget These Days im positiven oder negativen Sinne, beides ist für mich möglich, im Ohr haben werden.
Okay, ich finde, das fasst unser Gespräch ganz gut zusammen, weil man nicht genau weiß, wo die Reise hingehen wird. Warten wir es einfach mal ab, gucken, ob da noch ein paar Zugänge kommen oder ob die jungen Wilden, wie du sie genannt hast, das da auch ein Stück weit reißen müssen. Ob Martin Kind irgendwann den Mund hält, ich bezweifle es.
Ich auch.
Das alles werden wir hier beobachten und dann hatten wir schon gesagt, dass wir uns am 8. Spieltag dann schon wiedersehen und bis dahin sind wir auf jeden Fall ein Stückchen schlauer. Und ja, für heute Abend erstmal, Tobi, vielen Dank für deine Zeit, für den Einblick in 96 und ja, mach's gut bis dahin erstmal. Ciao.
Ich habe dir zu danken, Yannick, dass du mich gefragt hast und dass ich hier sein durfte. Das hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in den ersten 7 Spielen. Möget ihr hinter uns stehen und dann am 8. noch weiter. Aber das sehen wir dann. Also nochmal vielen Dank auch euch da draußen. Vielen Dank für euer Interesse, dass ihr den 96-Teil auch hören wolltet. Wir sehen uns. Und hören uns.
Alles klar, bis dahin, ciao.